Kinder sind sehr leicht zu begeistern. Als unsere ältere Tochter gerade ein Jahr alt war, schmückten wir in der Adventszeit, zu Beginn der Adventszeit, den Tannenbaum. Und als sie dann den fertig geschmückten Tannenbaum sah, war sie hin und weg. Sie machte riesengroße Augen, ihren Mund bekam sie nicht mehr zu, bis sie schließlich mit einem breiten Lächeln sagte: "Wow!" Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie vom Tannenbaum so begeistert sein wird, und seitdem hieß ein Tannenbaum für sie immer wow, wenn sie irgendwann einen geschmückten Tannenbaum sah, bis sie gelernt hat, das Wort Tannenbaum zu sagen. Kinder lassen sich noch leicht begeistern. Wie ist es bei uns? Wann waren wir das letzte Mal so richtig begeistert? Anders gefragt, wann waren wir mit Herrlichkeit erfüllt? So dass wir gesagt haben, so etwas Herrliches, so etwas Schönes habe ich noch nicht gesehen. Umso älter man wird, zugegeben, umso schwieriger wird das. Aber heute haben wir die Gelegenheit, mit Herrlichkeit erfüllt zu sein, zumindest das Wenige, was wir so wissen und verstehen. Unser heutiger Bibeltext aus Offenbarung lädt uns ein, unseren Herrn Jesus besser zu erkennen, wie er wirklich ist, und über seine Herrlichkeit zu staunen. Und deshalb lautet auch die Predigt heute von diesem Bibeltext: Die Herrlichkeit des Herrlichen. Und diese Wahrheit über die Herrlichkeit Jesu ist nicht nur eine interessante Information, die wir lediglich zur Kenntnis nehmen. Nein, denn in dem Maß, wie ich von dieser Wahrheit verstehe, in dem gleichen Maß wird es auch mein Leben verändern. Es lohnt sich, diesen Jesus besser zu kennen. Ich lade uns ein, den Text mitzulesen aus Offenbarung 1 von Vers 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich will in dieser Predigt drei Schwerpunkte setzen. Zunächst einmal, es geht um den verherrlichten Jesus inmitten der Leuchter. Dann geht es um die Herrlichkeit Jesu in der himmlischen Welt. Und schließlich geht es um den herrlichen Trost Jesu für mich. Es geht also immer um Jesus, und zwar um den Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit. Also um die Herrlichkeit, die Jesus jetzt hat. Und ich hoffe und bete, dass wir heute durch sein Wort ein Stück mehr von seiner Herrlichkeit erkennen und in seine Gegenwart hineingenommen werden. Beginnen wir mit dem ersten Predigtpunkt: Der verherrlichte Jesus in der Mitte der Leuchter. Alles beginnt auf der Insel Patmos. Ich lese noch einmal Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Damals im ersten Jahrhundert hatten es die Christen nicht leicht. Sie wurden im Römischen Reich aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Sicher nicht alle Christen, aber viele Christen mussten leiden. Und auch Johannes selbst wurde auf die Insel Patmos verbannt. Die Insel Patmos wurde als Gefängnis benutzt. Da sollte er mundtot gemacht werden. Die Insel war ein Gefängnis ohne Gitter. Patmos war eine felsige, einsame Insel. Und nicht nur einsam, sondern auch trostlos und öde. Da sitzt also Johannes einsam und alleine, natürlich noch mit anderen Gefangenen, auf dieser Insel. Dennoch brachte dieses Exil den Apostel Johannes nicht zum Schweigen. Denn Johannes wird befohlen zu schreiben. Vers 10 und 11. Ich wurde im Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Dort auf dieser kargen, trostlosen Insel Patmos darf Apostel Johannes einen Blick in den Himmel werfen und die Herrlichkeit Jesu sehen. Johannes bekommt die Offenbarung Jesu am Tag des Herrn. Das war ein Sonntag, der Tag, an dem Jesus auferstand. Apostel Johannes erschrak sehr, als er die Stimme hinter sich hörte. Eine große Stimme, wie eine Posaune. Es ist nicht die Stimme des guten Hirten, der seine Schafe mit Namen ruft. Diese Stimme hatte er gehört, als er mit dem Herrn Jesus durch Israel zog. Doch jetzt hört er die Stimme eines Richters, der das Urteil verkündet und es auch vollstreckt. Und die Stimme des Richters befiehlt Johannes, alles, was er sieht, aufzuschreiben, in ein Buch zu schreiben. Johannes wurde befohlen, an sieben Gemeinden in den sieben Städten zu schreiben. Jede dieser sieben Gemeinden befindet sich in der römischen Provinz Asia. Aber diese sieben Gemeinden, das waren nicht die einzigen Gemeinden in dieser Region. Der Geist Gottes hat jedoch diese sieben Gemeinden ausgewählt, weil gerade sie ein Spiegelbild der gesamten Gemeinde durch die Jahrhunderte sind. Denn die Zahl sieben steht für Vollständigkeit. Damit sind die Adressaten der Offenbarung nicht nur diese sieben Gemeinden, die es auch tatsächlich gab, sondern alle Gemeinden bis ans Ende der Welt. Die Offenbarung ist auch an diese Gemeinde hier geschrieben, an jede Gemeinde. Johannes hört also diese gewaltige Stimme und möchte wissen, von wem sie kommt. Vers 12 und 13. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Wir können uns noch vorstellen, ganz schwach vorstellen, was Johannes durch den Kopf ging, als er sich umwandte. Die Stimme ist eine andere als die, die er kannte, von Jesus kannte. Und dennoch ahnte er, dass es Jesus sein musste. Denn die Stimme beschreibt sich mit Alpha und Omega in den Versen davor, was ja nur Jesus für sich beanspruchte. Und dies war für Johannes die Gelegenheit, Jesus wiederzusehen, nachdem er ihn in den Jahren als Jünger so gut kennengelernt hatte. Doch zuerst sah Johannes Jesus gar nicht. Das Erste, was er sah, waren sieben goldene Leuchter. Die sieben Leuchter stehen für die sieben Gemeinden. Die Aufgabe eines Leuchters ist, dass man das Licht besser sehen kann. Also nicht selber zu leuchten, sondern nur das Licht auf eine höhere Position zu bringen. Deshalb sind die Leuchter ein gutes Bild für die Gemeinde. Die Gemeinden sollen leuchten. Wir erzeugen das Licht nicht selbst, wir zeigen es nur. Es ist die Bestimmung der örtlichen Gemeinde zu leuchten, göttliches Licht zu verbreiten, und zwar das Licht unseres herrlichen Gottes. Und dass die Leuchter aus Gold sind, unterstreicht hier die Herrlichkeit Gottes. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den dritten Advent. Und es ist eine schöne Tradition, dass wir in der dunklen Jahreszeit unsere Häuser und auch unsere Gärten mit Licht schmücken. Doch unsere eigentliche Aufgabe als Gemeinde in dieser Welt ist, dass wir leuchten sollen, und zwar für unseren herrlichen Gott. Zu seinen Jüngern sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Es ist erstaunlich, dass Jesus uns so nennt, wie er sich selbst bezeichnet. Jesus spricht von sich selbst, dass er das Licht der Welt ist und dass er das Dunkel, die Dunkelheit dieser Welt erhält. Und wir sollen das sein, was Jesus für diese Welt ist, nämlich Licht. Zu leuchten bedeutet, dass ich ein gottesfürchtiges Leben führe. Ein Licht gibt immer auch eine Wegweisung. Zu leuchten bedeutet insofern, dass ich auch ein überzeugendes Zeugnis gebe und bin. Ein Zeugnis von der rettenden Macht Gottes. Zu leuchten bedeutet, seinen Glauben zu bezeugen. Zu leuchten bedeutet, Werke des Glaubens zu tun. Leuchten bedeutet, Liebe zu üben in allem, was ich tue. Gott hat für einen jeden von uns gute Werke vorbereitet, die ich nur noch tun muss. Es ist nicht unser Licht, das da leuchtet, sondern das Licht unseres herrlichen Gottes. Nachdem Johannes die goldenen Leuchter also gesehen hat, sieht er jemanden in deren Mitte stehen. Johannes erkennt in ihm keinen Geringeren als den Sohn des Menschen, nämlich den Herrn Jesus. Er steht hier, bildlich gesprochen, inmitten der Gemeinden. Ist es nicht auch heute so, dass man zunächst die Gläubigen sieht und erst dann gleichsam durch sie hindurch unseren Herrn Jesus Christus? Was soll die Welt also erkennen, wenn es um Jesus geht? Eine Gemeinde, in der der verherrlichte Jesus wandelt. Und wenn die Gemeinde in der Fülle des Heiligen Geistes lebt, dann geht es nicht darum, dass ich gewisse Leute in der Gemeinde anklage, die noch nicht so weit sind, sondern für sie bete. Und dass an mir selbst erkennbar ist, dass ich ein Leben im Heiligen Geist führe. Das müssen Menschen, unter denen ich mich aufhalte, ganz klar erkennen. Unsere Bestimmung als Gemeinde ist also, in der Dunkelheit zu leuchten und das Endziel, unseren Gott, unseren Vater im Himmel, zu verherrlichen. Und das ist auch das Lebensziel eines jeden Jünger Jesu. Jesus ermutigt uns und sagt sinngemäß: Wenn ihr, meine Jünger, das wirklich tut, wozu ich euch in diese Welt berufen habe, dann werdet ihr genauso wie das Licht leuchtet, Handlungen vollbringen, von denen auch der Nichtchrist erkennt, dass das Geschenke des liebenden Vaters im Himmel sind. Und dieser Mensch wird dann somit automatisch auf den Vater im Himmel hingelenkt werden und ihn preisen. Liebe Zuhörer, unser Ziel als einzelner Christ, aber auch als Gemeinde, ist das gleiche Ziel, das auch Jesus hier auf der Erde hatte, nämlich unseren Vater im Himmel zu verherrlichen. Nicht damit Gott groß und herrlich wird, sondern weil Gott groß und herrlich ist. Johannes sieht also inmitten der Leuchter den verherrlichten Jesus. Er steht vor Jesus. Johannes steht vor Jesus. Aber so hat Johannes Jesus noch nie gesehen. Der sieht jetzt ganz anders aus. Er hat alle Fülle der Majestät des erhöhten Messias. Jesus ist eine Gestalt der Herrlichkeit. Es war bis jetzt sehr schwer, das in Worte zu fassen, was Johannes gehört und gesehen hat. Doch nun sieht er Jesus Christus, den Menschensohn. Und wir merken auf einmal, wie inadäquat, also wie unpassend Worte sein können. Es gibt keine Worte, die Jesus Christus passend beschreiben könnten. Und es gibt auch kein Bild, das unseren Herrn Jesus Christus angemessen darstellen könnte. Und auch in diesem Gottesdienst werden wir das nicht schaffen. Und doch haben diese Worte aus Offenbarung 1 eine Wirkung, weil Jesus die Kraft und die Macht hat, das Leben eines jeden Einzelnen von uns hier zu verändern. Es lohnt sich, diesen Jesus immer mehr zu kennen. Kommen wir zum zweiten Predigtpunkt: die Herrlichkeit Jesu in der himmlischen Welt. Als Jesus auf die Erde kam, erniedrigte er sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Doch nach der Himmelfahrt hat Gott ihn wieder erhöht. Und es geht um die Herrlichkeit, die Jesus jetzt hat. Vers 13. Er war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Als erstes Merkmal, das Johannes auffällt, ist, dass Jesus mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand bekleidet ist. Er ist hier nicht der Diener, der das Obergewand ablegt, um seinen Jüngern wie ein niedriger Sklave zu dienen. Es ist das Gewand des Richters. Der Herr Jesus beurteilt die Gemeinde in Bezug auf ihre Verantwortung, die sie als Zeugnis in dieser Welt hat. Johannes sieht Jesus als Richter. Er sieht ihn als eine Person von großer Würde und Autorität. Manche Ausleger sehen im langen Gewand auch ein Priestergewand. Denn der goldene Gürtel um die Brust deutet auf die Gewänder des hohen Priesters hin. Und eine der Aufgaben des Priesters des Alten Testaments war es, den goldenen Leuchter im Tempel zu pflegen. Jeden Tag mussten sie das Öl nachfüllen, den Ruß entfernen und die Dochte stutzen. Sie mussten die Lampen genau inspizieren und pflegen, damit sie ständig vor dem Herrn brennen konnten. Doch hier ist Jesus, unser hoher Priester, mitten unter den 7 Leuchtern, der die Lampen sorgfältig inspiziert und pflegt und ihnen dabei hilft, immer hell vor dem Herrn zu brennen. Und das macht Jesus mit jeder Gemeinde, auch mit eurer Gemeinde. Darauf können wir uns verlassen. Der Gürtel, der um die Brust des hohen Priesters angebracht war, hatte goldene Fäden. Der Gürtel Jesu hat mehr als nur ein paar goldene Fäden. Er ist komplett aus Gold. Wie viel größer ist also das ewige himmlische Priestertum Jesu? Und das ist so ein großer Trost für uns. Ja, Jesus ist Richter und Herrscher. Denn der goldene Gürtel steht auch für eine Königsherrschaft. Und trotzdem darfst du und ich freimütig vor seinen Thron kommen und durch Jesus Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Obwohl er Herrscher und Richter ist, dürfen wir kommen und Gnade empfangen. Zunächst beschreibt Johannes die Kleider, die Jesus trägt, also den Gewand und den Gürtel. Doch nun beschreibt er Jesus selbst. Und Johannes beginnt mit dem Haupt. Vers 14. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Das erste, was Johannes von Jesus sieht, ist das weiße Haar. 3-mal wird es hier betont. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Warum hat sich Jesus dem Johannes auf diese Weise offenbart? Ganz einfach. Der Herr Jesus ist bei allem, was er tut, absolut rein. Jesus kennt keine Intrige. Jesus kennt keine verborgene Diplomatie. Jesus ist rein und gerecht. Und das muss hier gesagt werden. Warum? Weil die Gerichte kommen. Und wenn die Gerichte kommen, dann weiß Jesus, was er tut. Wenn die Erdbeben kommen, wenn die Dürren, die Überschwemmungen kommen und die Menschen sagen werden, ja, wo ist denn euer Gott? Wie kann ein liebender Gott sowas zulassen? Dann müssen wir wissen, Gott ist absolut rein und gerecht. Und auch wenn Dinge in meinem Leben geschehen, die ich überhaupt nicht einordnen kann, wenn mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird und ich nicht weiter weiß, dann muss ich wissen, dann darf ich wissen, Gott ist absolut rein und gerecht. In allem, was er tut. Und wir Kinder Gottes haben sogar noch eine Verheißung. Alles, was mir in meinem Leben geschieht, wird Gott zu meinem Besten auslenken. Und das gibt Trost. Dieses Wissen gibt Trost und dieses Wissen genügt. Mehr brauche ich nicht. Das weiße Haupt ist aber mehr als nur, dass Gott absolut rein und gerecht ist. Das weiße Haupt ist auch ein Hinweis auf den ewigen Zeitraum seiner Gottesherrschaft. Es ist auch ein Beweis für seine Herrlichkeit. Denn die weiße Pracht seines Hauptes ging zweifellos vom Glanz seiner Herrlichkeit aus. Diese Herrlichkeit ist nicht mit einem Bild zu fassen und schon gar nicht mit Worten zu beschreiben. Herrlichkeit pur, Herrlichkeit ohne Ende. Aber wir merken, egal welche Worte, sie geben es vollkommen unzureichend wieder. Vers 14b. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Jesus kann man nichts vormachen. Er durchschaut alles. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Jesus kennt alles. Und wir wollen es auch sein und bitten noch ausdrücklich darum, erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe und erfahre, wie ich es meine. Doch die Augen wie Feuerflammen sind auch ein Zeichen für das Gericht. Jesus prüft alles mit forschendem Blick. Und das Feuer wird am Tag des Gerichts alles vernichten. Und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Deshalb schließe heute noch Frieden mit Gott, damit du nicht in das Gericht kommst. Vers 15a. Und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Erz ist eine starke Metalllegierung, die stärkste, die in der Antike bekannt war. Und Erz an sich gilt als die haltbarste aller metallischen Verbindungen. Deshalb sind Füße wie Erz ein Zeichen für seine Stabilität und Beständigkeit. Es ist ein Zeichen seiner Stärke und Kraft. Aber nicht nur, denn Erz ist eine Metalllegierung, die auch mit Gericht und Opfer in Verbindung gebracht wird. Der Opferaltar Israels war aus Erz und man nannte ihn den ehernen Altar. Das Besondere ist, die Füße sind nicht aus irgendeinem Erz, sie sind aus Golderz. Gold, das kostbarste Edelmetall in der Antike. Also auch die Füße, also nicht nur das Haupt, sondern auch die Füße strahlen den Glanz seiner Herrlichkeit aus. Liebe Zuhörer, Gott will auch in deinem und auch in meinem Leben sich als mächtig und herrlich erweisen. Und zwar dann, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Denn dann wirst du gerade in schwierigen Lebenssituationen Gottes Macht und Herrlichkeit erfahren. Deshalb vertraue Gott und Gottes Herrlichkeit wird in deinem Leben sichtbar. Vers 15b. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. In Jesu Worten ist Kraft. In Jesu Worten ist Macht, mit der er das Urteil im Gericht verkünden wird. Die Macht seiner Stimme wird jeden Widerspruch bereits im Keim ersticken. Niemand wird auf die Idee kommen, sein Urteil anzufechten. Und auch hier wird Jesu Herrlichkeit sichtbar. In Hesekiel 43,2 lesen wir, und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her, und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Standen wir schon einmal neben einem großen Wasserfall? Denn dann kann es sein, dass wenn einer neben dir steht und dir irgendwas sagt, dass du ihn gar nicht hörst. Das Wasserrauschen übertönt alles. So ist es, wenn Jesus redet. Wenn Jesus redet, übertönt es alles. Im Gericht wird es auf jeden Fall so sein, aber ist es bereits heute schon so in meinem Leben? Ist das Wort Gottes für mich in meinem Leben die stärkste Stimme? Hat die Stimme Gottes auf mich den größten Eindruck? Wenn ja, dann lebe ich richtig. Es ist nicht eine Stimme unter vielen, auch nicht vermischt mit irgendwelchen Dingen in dieser Welt. Vers 16a. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die 7 Sterne in der Hand sind 7 Engel der 7 Gemeinden. Waren es 7 Älteste, waren es Boten, das können wir nicht so genau sagen. Aber eines können wir sagen, ein jeder von uns ist ein Bote seiner Gemeinde. Ich muss kein Ältester sein, auch kein Diakon, aber als Glied einer Gemeinde bin ich ein Bote meiner Gemeinde. Die Leute draußen, die werden unsere Gemeinde beurteilen nach dir und nach mir. Wir sind Boten. Aber das Wunderbare ist, die 7 Boten sind in seiner Hand. Jesus hat die völlige Kontrolle über die Gemeinde und das Weltgeschehen. Er ist der Herr. Wir sind sicher in Jesu Hand. Jesus hält die ganze Gemeinde in seiner rechten Hand. Auch eure Gemeinde hält er fest in seiner Hand. Das ist die Hand seiner Macht und Autorität. Und Jesus hat es deutlich gesagt in Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Lebe in dieser Gewissheit durch alle Prüfungen deines Lebens. Ich bin geborgen in seiner Hand. Und diese Hand lässt mich nicht los. Vers 16b. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Gemeint ist hier nicht, dass Jesus ein Schwert zwischen den Zähnen trägt. Das Schwert aus seinem Mund ist sein Wort. Johannes hört Jesus sprechen. Er fühlte die durchdringende Kraft seiner Worte und sie waren, als ob ein Schwert aus seinem Mund hervorging. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist eine Waffe, mit der wir unsere Seele gegen die Angriffe des Teufels verteidigen können. Vor kurzem habe ich das Buch von Erich Fitz gelesen und er schreibt in seinem Buch, als er in einer schwierigen Situation sehr angefochten war, da klebte er überall in seiner Wohnung Zettel mit Bibelversen auf. So konnte er das Wort Gottes sich immer wieder in den Sinn rufen, die Zweifel überwinden und Trost für sich finden. Für die Gläubigen ist das Wort Gottes Trost und tägliche Speise. Für die Ungläubigen ist das Wort Gottes Gericht. Deshalb komme heute zu Jesus und glaube an ihn, damit sein Wort für dich Trost ist und nicht Gericht. Die Beschreibung der Herrlichkeit Jesu schließt mit der Beschreibung seines Angesichts. Vers 16c. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Die Herrlichkeit Jesu mündet in seinem strahlenden Angesicht wie die Sonne. Die Herrlichkeit Jesu ist so groß und so strahlend, dass es schwer ist, ihn überhaupt anzuschauen. Jeder von uns weiß, dass das Licht der Sonne so stark ist, dass niemand von uns direkt in die Sonne schauen kann. Das geht nicht. Das Licht steht für Jesu unendliche Herrlichkeit. Jesus selbst ist die Quelle von allem Licht und überstrahlt alles. Was sehen wir in Jesu rechten Hand? 7 Sterne. Doch wie unbedeutend erscheinen sie, wenn man das Angesicht Jesu erblickt. Es sind 7 Sterne, es können auch 7000 Sterne sein, aber wer kann sie schon sehen, wenn die Sonne in ihrer ganzen Pracht scheint? Spurgeon hat einmal sinngemäß gesagt, wie schön wäre es doch, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wir nicht auf diese 7 Sterne schauen, also wer alles vorne so geredet hat oder gesungen hat, sondern das Angesicht des Herrn schauen und gesehen haben. Dass wir vergessen, wer alles geredet hat, sondern die Herrlichkeit seines Angesichts schauen und gesehen haben. Wenn wir am Tag die Sonne sehen, dann verblassen alle Sterne. Mögen es noch so viele 1000 Sterne sein. Alles in dieser Vision von Johannes spricht von Stärke, von Majestät, von Autorität und von Gerechtigkeit. Der Jesus, den Johannes sah, ist der wahre Jesus. Der Jesus, der heute im Himmel lebt und regiert. Da ist das lange Gewand des Richters und des hohen Priesters und der goldene Gürtel der Könige von Israel. Sein Mund spricht unbestechlich Recht, Füße wie Golderz, eine Stimme wie Wasserrauschen, ein Angesicht wie die Sonne, höher, größer, weiter geht es nicht. Niemand kann Gottes Größe ermessen, geschweige denn ertragen. Liebe Zuhörer, hier wird deutlich, was hinter den gewaltigen Bildern steht, ist purer Trost. Es ist ein gewaltiger Trostbrief an jeden von uns. Lass dich von deinen Gefühlen nicht verwirren und erschrecke nicht vor den Schreckensnachrichten. Verstecke dich nicht in deinen 4 Wänden, sondern schaue auf Jesus. Denn nicht nur die Weltgeschichte wird in der Offenbarung aufgedeckt und entschlüsselt, sondern es geht auch um die persönliche Befreiung eines jeden einzelnen Menschen, der an Jesus glaubt. Es geht auch um dich und um mich. Und damit kommen wir zum dritten Predigtpunkt. der herrliche Trost Jesu für mich und für dich, für einen jeden von uns. Wie reagiert Johannes, als er diesen Jesus sah? Vers 17 und 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Johannes fällt wie tot zu Boden. Übrigens, jeder, der Jesus in seiner Herrlichkeit sieht, würde wie tot zu Boden fallen. Johannes war überwältigt von der Herrlichkeit Jesu Christi. Und das, obwohl er ein Apostel war, der Jesus zu dessen Lebzeit auf dieser Erde gekannt hatte. Er war 3 Jahre mit Jesus zusammen, aber selbst das hat nicht einmal annähernd ihn darauf vorbereitet, Jesus in seiner Herrlichkeit zu begegnen und ihn zu sehen. Johannes liegt wie tot auf dem Boden. Johannes musste auf diesen Nullpunkt kommen, damit er jetzt alles in Empfang nehmen kann, was Jesus ihm sagt. Vielleicht können wir jetzt verstehen, warum Jesus uns bisweilen auf den Nullpunkt führt, damit wir eben aufhören, auf uns selbst zu vertrauen und verlassen, sondern auf Jesus. Und von diesem Nullpunkt aus war Johannes in der Lage, alle Sendschreiben zu hören und auch aufzuschreiben. Die Herrlichkeit des Herrn macht uns klein. Aber gerade das ist dann der Ausgangspunkt, für einen großen Herrn tätig zu werden. Das war bei Hiob so, das war bei Jesaja so, das war bei Paulus so, bei Petrus und eben bei Johannes so. Johannes liegt wie tot auf dem Boden. Doch was macht Jesus? Und da liegt unser Trost. Zuerst tröstet Jesus Johannes mit einer barmherzigen Berührung. Er legt seine rechte Hand auf Johannes. Vielleicht fühlte sich die Berührung Jesu vertrauter an als die Erscheinung Jesu. Und dann sagt Jesus diese tröstenden Worte: Fürchte dich nicht. Liebe Zuhörer, für uns liegt hier ein gewaltiger Trost. Wir, die wir Jesus lieben, brauchen ihn nicht zu fürchten, also keine Angst vor ihm zu haben. Denn Jesus ist nicht nur unser Richter, sondern auch unser Erlöser, ja noch viel mehr unser Erlöser. Und wenn du an Jesus glaubst, so will Jesus auch dir die Hand auflegen und dich trösten und dir sagen: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und wenn du am Boden bist, dann will Jesus dir diesen Trost erst recht zusprechen. Können wir uns einen Gott vorstellen, der freundlicher ist, der barmherziger ist, der gnädiger ist? So ist unser Herr Jesus. Das ist auch die Adventsbotschaft und auch die Weihnachtsbotschaft. Obwohl Jesus so groß und so herrlich ist, kommt er doch zu uns kleinen Menschen so nah. Jesus gibt sich hier gegenüber Johannes mit 3 Titeln zu erkennen, die uns auch Trost spenden sollen und geben sollen. Jesus ist der Erste und der Letzte. Jesus ist der Liebende. Und er war tot und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus ist derjenige, der die Schlüssel des Totenreichs und der Toten hat. Also manche Menschen sind der Meinung, dass der Teufel irgendwie die Kontrolle über Tod und Hölle hat. Nein, das stimmt nicht. Jesus hat die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Liebe Gottesdienstbesucher, ich möchte mit der Frage abschließen: Welchen Jesus sehe ich? Jesus ist absolut herrlich, sodass alles vor ihm verblasst und wir vor ihm niederfallen würden, wie tot. Wenn man diesen Text aus Offenbarung liest, dann ahnt man, dass in diesem Bibelwort ein unglaublicher Schatz verborgen liegt. Und wir werden immer unfähig bleiben, diesen großartigen, herrlichen Jesus so zu verkündigen, wie es für ihn eigentlich angebracht wäre. Und trotzdem lohnt es sich, diesen Text immer wieder zu lesen und über Jesu Herrlichkeit nachzudenken. Warum? Weil diese Wahrheit mein Leben radikal verändern wird. Proportional zum Maß, wie wir diese Wahrheit verstanden haben, wird unser Leben verändert. umso besser ich diesen Jesus kenne, umso größer wird der Trost für mich sein. Und wenn wir die ultimative Antwort darauf haben wollen, warum mein Leben so ist, wie es eben ist, dann müssen wir uns fragen, wie sehr kenne ich diesen Jesus? Und wenn ich auf mein Leben blicke, dann muss ich mit Schande gestehen, dass ich von der Herrlichkeit Jesu erschreckend wenig verstanden habe. Zu wenig. Doch genau so wie Johannes Jesus gesehen hat, möchte Jesus sich in meinem Leben auch zeigen und auch sein. Genau so. Ich möchte, so wie Jesus sich dem Johannes offenbart hat, für mich immer wieder Schritt für Schritt das so durchgehen und Jesus dafür die Ehre geben. Herr Jesus, du bist der Menschensohn. Du bist Gottes Sohn. Der Mensch wurde, damit ich Kind Gottes werden kann. Und wenn ich die Merkmale des erhöhten Messias dann durchgehe, dann nimmt Jesus mich mit in seine Gegenwart auf. Mit hinein in seine Gegenwart. Und das ist, was Jesus auch will, mit einem jeden von uns will. Ich werde gesegnet sein. Offenbarung 1 ist natürlich nur eine Stelle in der Bibel, wo wir ihm in seiner Majestät begegnen. Liebe Gottesdienstbesucher, ich will uns Mut machen, unseren herrlichen und verherrlichten Jesus immer mehr in seinem Wort zu erkennen und zu erforschen. Lassen wir uns in seine Gegenwart hineinnehmen. Gott segne uns darin. Amen. Wir wollen noch beten und wer beten möchte, kann es tun. Ich schließe dann ab. Lass uns dazu aufstehen.